die Generationen wechseln natürlich da auch. Das heißt, die Leute werden da irgendwie ein bisschen jünger, die wollen gar nicht mehr dieses Thema. Ich will meinen persönlichen Ansprechpartner, ist eigentlich egal, Hauptsache der Preis stimmt so ungefähr.
Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschkötter. Heute begrüße ich meinen Gast Sascha Wilbrink, Head of Digital Operations Success, Partner der WCG. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir wollen ja heute mit dir ein bisschen über das Thema B2B E-Commerce sprechen. Vielleicht vorab für die Leute, die dich nicht kennen, woher kommt überhaupt deine Affinität zum Digitalthema?
Ja, das hat sich einfach so entwickelt. Also ursprünglich habe ich ja mal viel im Designumfeld gearbeitet und digital war immer so ein Ding, was mich getriggert hat. Und ja, da habe ich kontinuierlich dran gearbeitet und auch hier im Unternehmen natürlich immer weiter und mehr Verantwortung übernommen. Aber es ist einfach spannend, so digitale Lösungen zu bauen, die einen ganz coolen Impact haben für den Kunden, ne?
Jetzt hat man ja immer das Gefühl, dass im B2B das ganze Thema Digitalisierung, E-Commerce noch nicht so angekommen ist. Wie ist dein Empfinden dazu?
Ja, das finde ich gar nicht mehr so. Also es gibt natürlich auch im B2B-Umfeld Themen. Das muss ja nicht immer ein Shop-System oder sowas sein, wo man was verkauft. Das kann auch durchaus mal ein Anfragesystem sein oder ein Ticketing-System oder ich stelle mir einen Warenkorb zusammen, zum Beispiel von irgendwelchen Corporate Design Guides, also Bildern, irgendwelchen Informationen. Aber das kommt immer mehr. Und im B2B gibt es das ja auch häufiger, ne? Wo man direkt Anbindungen hat an Systeme, wo ich gar nicht mehr mich einloggen muss oder sowas. Da gibt es viele Faktoren.
Wie empfindest du denn das Verhältnis von Investitionen in das Thema zu dem sonstigen, was Unternehmen tun? Ich hatte mir ein paar Zahlen rausgeguckt bei Statista und da haben letztes Jahr noch 34% gesagt, dass sie nur 0-5% ihres Gesamtumsatzes in den Bereich E-Commerce investieren. Empfindest du das auch so?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo das Unternehmen unterwegs ist. Also es gibt Unternehmen, die sind da sehr weit vorne und investieren auch bestimmt mehr als diese paar Prozent. Es kommt immer auf den Part an, wie ich das vertreibe. Dann mache ich alles international, dann bietet sich so eine E-Commerce-Lösung natürlich mehr an, als wenn ich hier lokal und jetzt gar nicht ja das große Ding da haben will. Also es, oder welche Kunden ich auch anspreche. Im B2B ist ja häufig Einkäufer oder sowas, die sowas durchaus erledigen. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Ich meine, das sieht man in allen Statistiken, die man sich so anguckt, dass einfach ein prozentualer Anteil viel zu wenig in Digitalisierung gemacht wird. Da wird noch mit Excel-Listen gearbeitet, also dann ist es ja schon viel, aber auch in Produktion oder so viel mit Papierdingern, die abgestempelt werden und dann irgendwo wieder ins System geführt werden. Das ist halt ja nicht besonders schlau. Also zum einen verliere ich natürlich den Überblick, wenn ich jetzt mal ganz banal gucken möchte, wie ist ein Auftragsstatus im Unternehmen und das irgendwo an der Maschine ist und ich keine ordentliche Projektplanung dahinter habe. Oder ein System, was das für mich abbildet, oder bei einem Kulturenmanagement oder so sind das auch immer so Themen. Wo ist das gerade? Ist das abgefüllt? Ist die Gutschrift automatisch ausgelöst? Das sind ja alles immer so Faktoren, ja, wo man sich viel Zeit dann auch sparen kann. Und ist auch nicht so fehleranfällig, als müsste jemand in einem System eintragen, händisch, macht einen Tippfehler und ich finde irgendeine Bestellung nicht mehr wieder zum Beispiel.
Das heißt, würdest du sagen, dass das sogar eher ein prozessuales Thema ist, was eher intern das Unternehmen betrifft und jetzt gar nicht ganz klar auf das Thema jetzt, wie wir es vielleicht aus dem B2C kennen, ein Shop und da kauft jemand was, sondern sogar fast schon wichtiger ist, um die internen Strukturen zu fördern und zu verbessern?
Ja, würde ich so sehen. Also man macht ja, oder was heißt man macht ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber oft ist ein Shop ja auch einfach nur, gut, ich habe meine Produkte da drin, habe einen Bestand da drin, der reduziert sich irgendwie in einer Pflicht des händisch wieder hoch oder so, wenn was verfügbar ist und dann geht eine Mail raus, die dann irgendwie in dem System intern nochmal eingegeben werden muss und das zum Beispiel schon gar nicht automatisiert. Das heißt, ich kriege dann einfach von dem Shop-System eine Bestellung geschickt und muss das händisch nochmal ins System übertragen. Sowas kann man natürlich auch lösen über eine Schnittstelle, die das automatisiert in den Art Auftragseingang schon führt. Und dann kann ich sagen, okay, sind die Sachen überhaupt da? Das macht der Shop dann auch schon, wenn er halt ordentlich an die Warenwirtschaft zum Beispiel geknüpft ist, ja, und prüft dann schon, okay, habe ich das Material überhaupt in dem Standort bei einem Pick and Collect oder sowas dann da? Das sehen ja auch immer alle als sehr selbstverständlich. Wenn ich jetzt bei dem IKEA zum Beispiel was bestelle online, kann ich das in der Regel 30 Minuten später im Markt abholen, wenn das verfügbar ist. Und das kommt natürlich auch so ein bisschen aus dem Thema Amazon, ne? Wir sind da alle sehr verwöhnt. Heute bestellt, morgen da oder heute Abend schon, je nachdem, wann ich bestelle. Und das lässt sich natürlich nur abbilden, indem ich alles irgendwo verknüpft habe und die Systeme miteinander reden und nicht so Insellösungen habe.
Gibt es denn aus deiner Sicht, gibt es schon so Amazons im B2B-Bereich, sage ich mal?
Ja, ist von außen natürlich immer so ein bisschen schwer zu sehen. Es gibt da viele Mittelständler, die ich so im Kopf habe, mit denen man auch irgendwie zu tun hat. Die sind da schon durchaus weit. Aber es hakt da oft auch an Datenbeständen, ne, oder Datenqualität einfach im Unternehmen. Da sind Sachen nicht sauber gepflegt, nicht aktuell gehalten. So richtig, mir fällt gerade auf Anhieb keiner ein. Müsste ich nochmal gucken.
In der Studie von Statista wird auch gesagt, dass 42% der Unternehmen angeben, dass sie in Bezug auf E-Commerce gut aufgestellt sind. Das wundert mich eben ein bisschen, wenn man eben diese Zahlen dagegen sieht, dass eben so wenig Prozent des Umsatzes überhaupt in den Bereich reingebracht wird und da im Grunde ja so wenig reingesteckt wird, aber gleichzeitig die Unternehmen glauben, dass sie gut aufgestellt sind. Das lässt mich halt ein bisschen fragen, ob man einfach noch nicht erkannt hat oder es vielleicht auch nicht notwendig ist, dass das eben ein zukunftsweisendes Thema ist.
Ja, wenn Sie sagen, gut aufgestellt, kann es ja schon sein, dass die eine saubere Datenpflege und Bestandspflege und halt gute Strukturen intern haben. Das ist nichts mehr in der Excel-Liste zum Beispiel. Also das ist immer so ein Beispiel, aber irgendwo in der Excel-Liste liegt oder am besten noch ausgedruckt in irgendeinem Ordner. Das wird natürlich nicht mehr der Fall sein. Das heißt, die sind wahrscheinlich schon gerüstet, aber nutzen vielleicht noch gar nicht das Potenzial, was eigentlich noch dahinter steckt. Ja. Also B2B kann man natürlich sehr viel machen, ob man jetzt Shops macht für Lieferanten, die sich da anmelden und einfach per Klick so eine Bestellung auslösen können, ohne da irgendwas groß zu machen. Ich kann es für Preiskalkulationsthemen nutzen, das ist ja auch so ein Thema. Das ist meistens zwar ein Shop hinter, aber man kann ja auch ohne Preise arbeiten oder ich kriege erst nach Anmeldung meine Preise oder bekomme dann auch nach Anmeldung zum Beispiel bestimmte Preisstaffeln, weil ich ein besonders guter Kunde bei dem Unternehmen bin. Das kann man ja sehr gut über diese ganzen E-Commerce-Themen regeln, mit verschiedenen Rechten und Gruppen und verschiedenen Produktsortimenten zum Beispiel, die dann zur Verfügung gestellt werden.
Ich glaube, wenn ich dir so folge, dass man, glaube ich, als klassischer B2C-Käufer ein ganz anderes Verständnis davon hat, was überhaupt E-Commerce im B2B ist, korrekt?
Korrekt, ja. B2C ist halt simpel ein Shop. Ne? Ja. Im B2B ist es natürlich auch irgendwo eine Art Shop-Abwicklung, muss aber nicht immer in den Verkauf münden. Und da ist es auch in der Regel so, da wird nicht große, sag ich mal, im Social Media jetzt gespielt und ich mache ein Social Shopping da rein und sowas. Das hat man im B2C natürlich mehr. Dann fange ich an mit Google Shopping-Themen auszuspielen, Headless-Systeme auszuspielen, die nur irgendwelche Social-Media-Kanäle mit unterschiedlichen Produkten zum Beispiel spielen. Also soweit kann ich es da runterbrechen mit wieder anderen Preisen. Das geht im B2B auch. Es gibt unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten eigentlich, um das zu tun. Es kann auch sein, ich mache einen kleinen Shop, um zum Beispiel meine Arbeitskleidung intern den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen auf einem Budgetthema, wo ich sage, die haben, keine Ahnung, x Euro im Jahr Budget, um sich selber in ihrem Shop intern oder unternehmensinternen Shop ihre Klamotten zu bestellen. So kann ich ja sowas auch handeln. Ja. Sonst würde jemand rumlaufen und fragen oder der Abteilungsleiter, hey, was braucht ihr? Der sammelt das, gibt das weiter. Irgendwie jemand löst eine Sammelbestellung aus. Und so kann man das natürlich bei ein paar hundert Mitarbeitern schön zentralisieren, wie so ein Selbstbedienungssystem, wo ich mit meinem Budget eigentlich machen kann, ja, was ich möchte. Und das auch wieder zum Beispiel automatisiert auffüllen kann oder ich kann es mit Themen versehen, wo ich einen Bonus kriege, weil ich irgendwas mache, weil ich vielleicht eine Schulung mache, die nicht notwendig gewesen wäre, gebe ich dem Credits oder einen Bonus hinter und dann kann er dafür wieder in meinem eigenen Shop was kaufen. Ob es jetzt Corporate Closed Themen wären oder sowas. Also gibt's verschiedenste Sachen, die man so weiterspinnen kann.
Ja, spannend auf jeden Fall. Alles Themen, die man jetzt so als normal Mensch, sag ich mal, nicht direkt auf dem Schirm hat, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Jetzt haben wir im B2C gesehen, dass gerade durch Corona natürlich das ganze Thema online digital extrem nach vorne gegangen ist. Hat das auf den B2B-Bereich auch solche Auswirkungen gehabt?
Je nachdem, wie das Unternehmen da unterwegs ist. Das hängt ja auch so ein bisschen von den Einkäufern und sowas ab. Das muss man halt immer sagen. sind die ein älterer Schlag, geht dann noch viel über Mail und sowas. Aber man merkt halt schon, auch in den Mandaten, die wir da betreuen, die Sachen funktionieren halt. Ne? Und die Generationen wechseln natürlich da auch. Das heißt, die Leute werden da irgendwie ein bisschen jünger, die wollen gar nicht mehr dieses Thema. Ich will meinen persönlichen Ansprechpartner, ist eigentlich egal, Hauptsache der Preis stimmt so ungefähr. Gibt es halt auch. Also da ist auf jeden Fall eine Tendenz nach oben, ja.
Und wie würdest du jetzt vorgehen, wenn das Thema noch gar nicht im Unternehmen irgendwie implementiert ist? Also was wären so die ersten Schritte dafür?
Ich würde sagen, mal eine Analyse machen. Mal gucken, was gibt es überhaupt im Unternehmen? Gibt es entsprechende Daten, die da vorhanden sind? Also ob es jetzt Produkt ist, ist das irgendwie sauber gepflegt? Das ist so das Erste. Mal. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie geht das weiter? Welche Zielgruppe habe ich da überhaupt? Wie sind die unterwegs? Und darauf kann man dann ja eine Lösung bauen.
Jetzt habe ich auch noch, du merkst, ich zitiere heute nur Statistiken, weil ich gar keine Ahnung von dem Thema habe und der zumindest ein bisschen mitreden möchte. Jetzt habe ich auch noch gelesen, dass im Jahr 2019 eine Umfrage stattfand, in der gefragt wurde, was denn Unternehmen glauben, wie im Jahr 2025, ist jetzt ja gar nicht mehr so weit weg, sind noch 2 Jahre, wie viel Prozent der Unternehmen mehr als 50% der Unternehmenseinkäufe in Shops und Online-Marktplätzen tätigen. Da kam die Zahl 55% raus. Ich würde jetzt mal sagen, davon sind wir noch ein bisschen entfernt für in 2 Jahren. Aber glaubst du, dass tatsächlich in naher Zukunft auch im B2B das Thema Digitalisierung viel stärker vor diesem persönlichen Kontakt mit dem Vertrieb steht? Oder glaubst du, dass doch auch der Mensch im B2B weiterhin eine große Rolle spielen wird?
Also meiner Einschätzung nach werden da die Themen nach oben gehen auf jeden Fall. Mensch spielt auch immer eine Rolle, aber so ein Online-System ist halt nun mal auch 24/7 für den potenziellen Kunden da. Ne? Also der kann ja da sich sein Sortiment zusammenstellen, seinen Warenkorb fertig machen und bestellt das. So, da hat er erstmal ja gar nichts mit der Person zu tun. Man kann das auch machen, hey, der hat einen Login, der ist personalisiert und dann hat er seinen persönlichen Ansprechpartner noch dahinter. Ob das dann ist mit einem Chat oder einem kleinen Bot, der bestimmte Themen abfragt oder wie muss ich überhaupt an Sachen dran? Also das wird auf jeden Fall nach oben gehen. Das merkt man einfach und hört man auch überall, ob das jetzt so interne Lösungen sind, wo man was mit Arbeitskleidungsthemen macht oder ob es wirklich Konfiguratoren von, ja weiß ich, Motorrädern, was auch immer. Also je nachdem, was man machen möchte, und das kann man natürlich alles wunderbar online abbilden und auch immer wieder erweitern und an Kundenanforderungen anpassen. Ja, das ist ja auch der große Vorteil von so Systemen. Eigentlich kann ich alles customizen.
Ich stelle mir da mal vor, ich kaufe wie eben bei Amazon, wie du eben gesagt hast, jetzt meine Maschine für, keine Ahnung, 50.000 Euro und die kommt am nächsten Tag geliefert.
So, ja, das glaube ich auch noch nicht. Also das wird keiner online bestellen. Mhm. Dafür sind diese Themen auch zu komplex. Man kann aber zumindest mal antriggern. Ne? Also wird halt keiner sagen, ich kaufe eine Maschine 50.000 oder 100.000 oder was die Themen auch kosten. Das sind halt schon Volumina, wo man sagt, das wird nicht so. Aber vielleicht kann ich damit zum Beispiel Kunden, die ich gar nicht so groß bedienen möchte, also vielleicht nicht mit dem Aufwand eines Mitarbeiters bedienen möchte, aber sage, du hast so einen Self-Service, wo du es online machen kannst und ich nehme den Umsatz vielleicht noch mit. Ja, das wäre da auch vielleicht eine Möglichkeit.
Ja, ich glaube
wenn ich unterbreche, aber oft enden diese Themen eigentlich eher eine Anfrage und dann geht's ins persönliche Thema. Aber was ich da schon mal gemacht habe, ich habe die Anfrage schon mal vorqualifiziert. Das heißt, er hat schon mal grob gesagt, was möchte er, ist das die Range, passt das? Und ich fange nicht bei Null an, wenn ich den Erstkontakt zum Beispiel mit dem, ja.
Wie ist das denn, wo wir gerade bei dem Amazon-Thema sind, das ist vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, schon ein bisschen totgequatscht, aber Amazon hat ja den großen Vorteil, dass praktisch im B2C ja so eine, ich sag schon fast so eine Monopolstellung hat durch diese Marktplatzaktivität. Ja. Siehst du sowas auch im B2B oder ist das da eher doch auf Einzellösungen der einzelnen Unternehmen spezialisiert oder fokussiert?
Ja, das machen ja B2B-Unternehmen durchaus auch, dass die bei Amazon eigene Verkaufsthemen machen, so als Händler sozusagen da auftreten. Ne? Das kann man natürlich auch wunderbar customizen, indem ich im eigenen Store da aufmache. Ich gestalte den noch nach meinen Vorgaben, nach meinem Gusto. Das ist halt natürlich der Anlaufpunkt. Egal, wen man fragt, ja, guck mal bei Amazon. Das ist halt einfach das Paradebeispiel. Und die haben natürlich eine unendlich große Produktvielfalt, sind super weit vorne. Also wenn ich jetzt sage, ich will gegen Amazon auftrumpfen, das macht überhaupt keinen Sinn. Zumindest jetzt im B2B. Man kann halt dann Store aufmachen, muss es ausprobieren, in vielen Fällen auch. Sind da die Leute überhaupt unterwegs? Eine Maschine wird da wahrscheinlich auch keiner kaufen. Aber man weiß ja nicht.
Wer weiß. Wahrscheinlich hätte man sich auch nicht träumen lassen, dass man irgendwann mal Autos digital konfiguriert und bestellt.
Richtig. Ja. Tesla macht man das ja auch, ne? Du konfigurierst dein Tesla Model 3 in der Farbe, die Felge noch und zahlst 200 Euro an, hast du ein Auto bestellt online. Ja. Crazy, aber ist halt so.
Naja, die Welt wird immer verrückter.
Ja. Aber ja, gut. Das ist halt so ein Anfüttern einfach auch.
Was sind denn vielleicht die größten Herausforderungen, die du in der Zukunft für dieses ganze Thema siehst?
Ja, ist ein Thema. Wenn ich jetzt mal so auf das B2B-Thema gucke, werden die auch diese Thematik haben mit schnellen Lieferzeiten, was einfach so auch immer bekannt ist aus dem B2C-Umfeld. Da habe ich Lieferoptionen, keine Ahnung, Click-and-Collect-Themen, Rabattierungen ist immer ein Thema, Zahlungsmethoden. Wenn ich jetzt eine 50.000 Euro Maschine da als Beispiel, die wird ja, also je nachdem, boah, das ist eigentlich total schwierig herzuschätzen, ne? Aber normalerweise würde ich im B2C sagen, okay, alles was, du willst halt so viel Zahlungsmethoden, wie es irgendwie geht, und die am einfachsten erscheint, die nimmst du. Also bei uns ist das immer noch deutschlandweit PayPal, und dann kommen so Kreditkarte und Klarna und diese ganzen anderen dabei. Sowas muss ich ja zum Beispiel als Unternehmen auch handeln, wenn ich sowas habe. Dann suche ich mir am besten mal einen Zahlungsanbieter, ob es ein Molly ist oder sowas zum Beispiel, der mir diese ganzen Zahlungsmethoden vereinheitlicht. Ja, das sind alles so Sachen. Kundensupport ist online dann auch ein Riesenthema. Wie bin ich da für die Leute verfügbar? Das machen viele mit Chats, wenn die nie besetzt sind zum Beispiel, ist es auch schwierig. Also das muss ich auch, kann ich aber zum Beispiel über einen Bot machen. Dann müsste es keiner wirklich operativ zum Beispiel machen. Oder halt, man kann da viel vorbereiten oder auch abnehmen. Die Telekom macht das zum Beispiel mit ihrem Frag Magenta-Bot. Der macht so 8 Millionen Anfragen pro Jahr, die er beantwortet mit einer 80-prozentigen Erfolgsquote. Der bereitet dann da in dem Fall zum Beispiel vor, welcher Kunde zum Beispiel gerade anruft. Und holt dem Mitarbeiter schon mal die Informationen, was der historisch zum Beispiel so gemacht hat, welche Verträge der kauft, auf welche Geräte der steht und. Das kann das durchaus auch sein, ja.
Ein weites Feld auf jeden Fall.
Ja, super viele Faktoren.
Jetzt hört man ja oft, dass gerade der Vertrieb sich dann Gedanken macht und auch vielleicht ein bisschen abwertend gegen solche digitalen Lösungen denen entgegensteht, natürlich aus Angst, irgendwie überflüssig zu werden. Du schüttelst schon mit dem Kopf. Glaubst du nicht dran?
Nee, Vertrieb ist immer ein Thema. Und am Ende kennt man von sich auch, willst du irgendwie mal am Ende mit einer Person sprechen. Also einfach sowas Freestyle bestellen, wird auch nicht der Fall sein. Vertrieb, das ist eher eine vertriebsunterstützende Maßnahme. Ich bin ja immer bei diesem Konfigurator-Thema, weil das so ein schönes, ein schöner Bereich ist. Aber ich kann natürlich dem Vertriebler was an die Hand geben, was er mal mitnimmt oder schon mal schicken kann. Oder hier können sie schon mal rumspielen und dann kann man das im Termin besprechen. Das ist ja so ein ganz cooler Vorteil von sowas, weil sonst eine Mail oder sowas geht vielleicht auch mal unter. Aber sowas mal zu zeigen, wie sowas aussehen könnte oder es 3D-visualisiert direkt zu haben on the flight, wie sowas aussehen kann, ist natürlich ein Riesenfaktor. Ich finde es eher vertriebsunterstützend. Hier können sie schon mal gucken. Ja. Ist ähnlich wie bei einer Website oder so.
Also wenn man dir so zuhört, dann, also man merkt irgendwie deine Begeisterung für das Thema und also total spannend auch. Und kannst du sagen, wo das herkommt? Also eben außer, dass du von diesem Design zum Digitalthema kam, also gibt es da irgendeinen Anlasspunkt für dich für?
Nee, es ist einfach das persönliche Interesse daran. Also wie wie entwickelt sich sowas? Ich meine, wir haben das vor Jahrzehnten gefühlt noch gemacht. Da hast du eine digitale Visitenkarte und heute sind das komplette Systeme, Infrastrukturen und einfach in sich greifende Dinger, wo alles ja irgendwie zusammenspielt. Es gibt so viele Themen, die irgendwas zum Erfolg führen. Und das ist halt ein Teil davon, natürlich. Der wird immer größer werden und es wird auch alles digitaler. Also heute haben wir unsere Supercomputer in der Tasche. Ja, mit unserem Smartphone können wir halt alles machen, was wir vor 15 Jahren da ein Rechner und hier und Desktop und jetzt ist alles mobil und muss natürlich auch alles entsprechend funktionieren. Also ob ich jetzt meinen Shop mit tausenden von Artikeln auf meinem Mobiltelefon anschaue, muss ja natürlich genauso gut funktionieren, als habe ich den am Desktop oder auf irgendeinem Touchscreen oder sonst was. Also das sind einfach, ja, viele Dinge. Ich finde das immer wieder cool. Und es gibt ja mit jeder Keynote von Apple wieder neue Themen und wieder coole Sachen oder AR-Themen. Also wo ich irgendwas in Raum stelle in meine echte Umgebung und guck mir an, wie mein Möbelstück denn da aussieht. Das sind ja irgendwie sowas von spannende Themen oder das Thema von Meta mit ihrer Brille, die dir live dann über ein Chat-Thema beziehungsweise AI-Thema Informationen zu einem Bauwerk reinspielt. Mhm. Ja, das ist ja super geil.
Das ist schon Wahnsinn, was man sich früher gar nicht hätte erträumen lassen und heute irgendwie Realität ist. Ne?
Das sind ja auch alles Einsatzgebiete. Also du könntest ja auch einen Mitarbeiter in die Produktion rein theoretisch stellen oder wenn er da in der Produktion arbeitet, kriegt die Brille auf und kriegt dann da schon einen Fortschritt, wie er jetzt diese Maschine einrichten muss, angezeigt oder sowas. Also da gibt es schon, so die Lösung gibt es auch schon. Da gibt es für jedes Thema gibt es Hunderttausende gefühlt von Anbietern. Aber es gibt da halt sehr viele coole Lösungen.
Auf jeden Fall ein weites und super spannendes Feld. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber unsere Zeit ist jetzt leider vorbei. Von daher erstmal vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann folgt uns auf den üblichen Kanälen und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.